Stell dir vor, du stehst auf einem kleinen Boot mitten auf dem Meer. Es ist stockfinsterne Nacht. Dichter Nebel umhüllt dich, also die Sichtweite liegt bei unter 2 Meilen. Irgendwo da draußen in der Dunkelheit kreuzen 300 Meter lange Frachtschiffe und riesige Flüssiggastanker deinen Weg.
Oh ja, ein absoluter Albtraum.
Genau. Und du weißt, dass es hier militärische Sperrgebiete gibt und richtig tückische Sandbänke. Und genau in diesem Moment, in dem du dich eigentlich an jeden verfügbaren Bildschirm klammern willst, beugt sich dein Ausbilder vor und schaltet das einzige elektronische Navigationsgerät, also den GPS-Kartenplotter, einfach ab. Klick.
Bildschirm schwarz.
Bildschirm komplett schwarz. Das klingt nach absolutem Wahnsinn, oder? Aber für den Mann, der dieses Kommando gibt, ist das die ultimative Lektion in Überleben und Problemlösung.
Und genau da setzen wir in unserer heutigen intensiven Analyse an. Wir haben hier nämlich eine wirklich bemerkenswerte Quelle vorliegen.
Ja, erzähl mal.
Das ist das detaillierte, teils handschriftliche Logbuch der Segeljacht Kalami Star aus dem September 2023. Das dokumentiert nicht einfach nur so einen gemütlichen Urlaubstrip, sondern einen finalen, knallharten Ausbildungsturn.
Also wirklich unter Prüfungsbedingungen, ne?
Exakt. Ein sehr erfahrener Skipper bereitet seine vierköpfige Crew auf die sogenannte SKS-Prüfung vor. Das ist der Sport-Küstenschifferschein. Und das Faszinierende an diesem speziellen Skipper ist seine Erfolgsquote.
Die ist unfassbar hoch, oder?
Über 99% seiner Schüler bestehen diese extrem anspruchsvolle Prüfung.
Wahnsinn. Und deshalb ist unsere Mission für diese Session heute auch so klar. Wir wollen aus diesem Logbuch nicht lernen, wie man jetzt irgendwie Segel hisst. Wir wollen die psychologischen Mechanismen dahinter verstehen.
Richtig.
Also wie passt man sich an, wenn der vermeintlich perfekte Plan in Sekundenbruchteilen kollabiert? Warum ist unser blindes Vertrauen in Technologie manchmal unser allergrößter Feind? Und wie genau funktioniert das menschliche Gehirn eigentlich, wenn es unter so extremem Druck lernen muss?
Und um das direkt mal für dich, der uns gerade zuhört, einzuordnen. Selbst wenn du noch nie einen Fuß auf ein Segelboot gesetzt hast und Wasser eigentlich nur aus der Badewanne kennst.
Was bei vielen ja so ist.
Ja, genau. Die Strategien, die diese Crew anwendet, um aus dem Chaos wieder Ordnung zu schaffen, die sind absolut universell. Das sind im Grunde Blaupausen für den Umgang mit unserer täglichen Informationsflut.
Wie meinst du das genau?
Naja, wie man unter massivem Stress im Großraumbüro, bei einem eskalierenden Projekt oder auch in einer privaten Krise die Nerven behält. All das passiert dort draußen auf dem Wasser in kondensierter Form.
Okay, also lass uns das mal entpacken. Der Turn beginnt eigentlich mit einem klassischen Fall von Overthinking.
Oh ja, die Planung.
Am ersten Abend in Heiligenhafen sitzt die Crew, also das sind Georg, Schelle, Simon und Christian, bei bestem Hochsommerwetter im Cockpit.
Und sie planen.
Und sie planen weiter.
Und diskutieren.
Genau. Die Turnplanung entwickelt sich zu einer endlosen Diskussion, weil der Wind theoretisch jeden Tag aus einer anderen Richtung wehen soll. Sollen sie jetzt nach Lolland?
Oder in die dänische Südsee?
Oder nach Wismar?
Sie versuchen quasi, die unberechenbare Natur in eine saubere Excel-Tabelle zu pressen.
Ja, exakt das.
Das ist der ganz klassische Planungstrugschluss. Wir glauben, wenn wir nur genug Variablen am Whiteboard durchspielen, dann können wir die Zukunft kontrollieren. Aber die Realität lässt sich eben nicht in Tabellen zwingen.
Und das merken die auch ziemlich schnell.
Definitiv. Als die Crew dann am Samstagmittag bei wirklich brütender Hitze endlich ablegt, kollidiert ihre ganze schöne Theorie sofort mit der physikalischen Wirklichkeit.
Und das auf eine ziemlich kuriose Weise, muss man sagen. Eine ihrer ersten Begegnungen auf dem Wasser ist nämlich ein beinahe Zusammenstoß mit einer alten Holberg-Rassi.
Ein sehr klassisches, schweres Segelboot.
Richtig. Und die älteren Herrschaften auf diesem Boot pochen offensichtlich extrem auf ihr theoretisches Recht. Die wollen die Vorfahrtsregeln auf Biegen und Brechen durchsetzen, obwohl es echt gefährlich wird.
Und was macht der Skipper, der Kalami Star?
Das ist der Hammer. Er greift da eben nicht zum modernen UKW-Funkgerät, um da jetzt die Rechtslage auszudiskutieren. Er holt ein echtes Wikingerhorn aus dem 6. Jahrhundert heraus.
Ein Wikingerhorn?
Ja. Und bläst da dermaßen laut hinein, dass die andere Crew sofort abdreht.
Das ist so ein fantastisches Detail. Es zeigt uns etwas sehr Grundlegendes über unsere Systeme. Regeln auf dem Papier, also in diesem Fall die Kollisionsverhütungsregel, schönes deutsches Wort übrigens. Ja, herrlich, oder? Also diese Regeln suggerieren eine Ordnung, die in der Realität oft einfach nicht existiert. In der echten Welt geht es um unmittelbare physische Präsenz.
Mhm.
Der Skipper durchbricht diese theoretische Diskussion mit einer sehr analogen, unmissverständlichen Aktion.
Absolut. Aber diese physische Realität wird kurz darauf sogar noch viel erdrückender für die Crew. Die segeln dann nämlich im Fehmarnbelt, das ist quasi das Nadelöhr der Ostsee.
Und da ist viel Verkehr.
Oh ja. Und dann stirbt der Wind im Windschatten von diesen riesigen Windrädern plötzlich komplett ab. Also setzen sie den Gennaker. Für alle Nichtsegler, das ist quasi so ein riesiges, bauchiges Leichtwindsegel. Sieht fast aus wie so ein halber Heißluftballon.
Richtig.
Und plötzlich dreht der Wind unerwartet. Das riesige Segel fängt an zu zicken, wird unruhig. Und genau in diesem wahnsinnig vulnerablen Moment taucht von Westen der 300 Meter lange Flüssiggastanker Alba Haya auf.
Und zwar auf direktem Kollisionskurs?
Genau.
Hier wird denn das Gesetz der Masse zum absoluten Diktator. Ein 300 Meter langer, tiefgangbehinderter Tanker kann und wird einer kleinen Segeljacht einfach nicht ausweichen.
Der bremst ja auch nicht mal eben.
Nein, der hat einen Bremsweg von mehreren Kilometern. Die Crew muss also diesen Gennaker sofort mit einem sogenannten Bergestrumpf einfangen. Das ist quasi ein Schlauch, der man über das Segel zieht, um sofort Fahrt herauszunehmen.
Das stelle ich mir unglaublich stressig vor.
Das ist reine, erzwungene Reaktionsschnelligkeit. Es ist genau der Moment, in dem jede vorherige Turnplanung komplett irrelevant wird. Ein gigantisches Stahlschiff übernimmt einfach deine unmittelbare Prioritätensetzung.
Heftig. Und diese Lektion gipfelt für mich in der absoluten Kernanekdote dieses ganzen Logbuchs, dem Kramnitze-Debakel.
Oh ja.
Das ist so bezeichnend.
Wenn wir vorhin über unsere Abhängigkeit von Tabellen gesprochen haben, dann geht es jetzt um unser blindes Vertrauen in Bildschirme.
Mhm.
Der Skipper hat die Idee, einen Hafen auf der dänischen Insel Lolland anzulaufen, in dem sie alle noch nie waren. Kramnitze. Sie schauen also auf ihre elektronische Seekarte.
In diesem Fall die Navionics-App. Genau, und die ist ja eigentlich der Goldstandard, ne? Der Bildschirm zeigt glasklar eine Wassertiefe von 2,50 Metern zwischen den Molenköpfen an. Der Wasserstand ist an dem Tag sogar noch leicht erhöht. Die digitalen Daten rufen förmlich, alles sicher, kommt rein.
Und dann fahren sie rein.
Sie fahren rein. Und was passiert? Rums. Sie fahren sich krachend im Sand fest.
Da schlägt die Realität die digitale Karte. Die tatsächliche Wassertiefe an dieser Stelle beträgt an diesem Tag nicht einmal 1,85 Meter. Das Boot hat aber knapp 2 Meter Tiefgang.
Ich meine, denk da mal drüber nach. Das ist doch genauso, als würde dir dein Google Maps im Auto sagen, bitte fahren Sie geradeaus. Du siehst aber direkt vor dir einen tiefen See und du fährst trotzdem einfach weiter.
Nur weil der kleine blaue Punkt auf dem Bildschirm es dir befiehlt.
Ja. Warum vertrauen wir heutzutage diesen digitalen Anzeigen eigentlich so viel mehr als den physischen Gegebenheiten direkt vor unseren Augen? Um das Boot da wieder herauszubekommen, musste sich die gesamte Crew auf die Badeplattform am Heck stellen und im Gleichtakt auf- und abwippen.
Um den Kiel aus dem Sand zu hebeln.
Genau. Während der Motor unter Vollgas rückwärts lief. Dreimal haben sie das versucht, haben sich immer wieder festgefahren, bis sie die Übung komplett abgebrochen haben.
Was du hier ansprichst, ist in der Psychologie als Automation Bias oder Automatisierungsvoreingenommenheit bekannt. Unser Gehirn ist extrem energieeffizient. Man könnte auch sagen, es ist einfach faul.
Also wir denken lieber nicht selbst nach, wenn es sich vermeiden lässt.
Exakt. Wenn uns ein hochauflösender Bildschirm eine klare, eindeutige Information liefert, also hier sind 2,5 Meter Wassertiefe, dann lagern wir das kritische Denken an diese Maschine aus. Wir hören auf, das Wasser vor uns zu lesen, auf Verfärbungen oder so kleine Wellenbrechungen zu achten.
Krass.
Was hier aber faszinierend ist, ist die Reaktion des Skippers auf diesen Crash. Er ist nämlich nicht wütend. Er akzeptiert sofort, dass sein Plan an der physikalischen Realität gescheitert ist.
Er sieht es also nicht als persönliches Versagen an, so nach dem Motto, ich bin als Skipper erscheitert.
Überhaupt nicht. Das Abbrechen dieses Vorhabens ist hochprofessionelles Risikomanagement. Wer in so einer Situation stur an seinem ursprünglichen Plan festhält, weil die App es doch versprochen hat, der beschädigt am Ende das Boot oder gefährdet sogar die Crew.
Mhm.
Wer aber die neue Realität sofort akzeptiert, überlebt. Sie weichen dann ja nach Rodby aus. Das ist kognitive Flexibilität in Reinkultur. Sie passen sich an. Frag dich das mal für deinen eigenen Arbeitsalltag. Wie oft halten wir an einem Projektplan fest, der längst auf einer metaphorischen Sandbank aufgesessen ist?
Nur weil das Dashboard sagt, wir seien auf Kurs.
Genau.
Ein richtig starker Gedanke. Und wenn wir schon beim Thema sind, dass man Bildschirmen nicht blind vertrauen darf, das bringt uns zu der Szene, die ich ganz am Anfang erwähnt habe.
Der Nebel.
Wir sind jetzt am Sonntag, das Wetter schlägt dramatisch um. Dichter Nebel legt sich über den gesamten Fehmarnwelt. Und da frage ich mich, wie navigiert man, wenn die elektronische Karte unzuverlässig ist und man gleichzeitig echt die eigene Hand vor Augen nicht mehr sieht?
Das ist der Moment, in dem das Verhältnis von Technologie und Realität auf eine völlig neue Probe gestellt wird. Sie schauen auf ihre aktualisierten Navionics-Karten und plötzlich zeigt das System riesige Sperrgebiete wegen dieser gigantischen Baustelle des Fehmarn-Welttunnels an.
Ja.
Das Problem ist nur, wenn Sie vom Bildschirm hoch auf das neblige Wasser schauen, ist da absolut nichts. Keine Tonnen, keine Begrenzungen. Diese Zonen sind in der Realität auf dem Wasser nicht auszumachen. Sie bewegen sich quasi durch ein digitales Geistergebiet.
Das ist doch richtig unheimlich. Und dann knarrt ja auch noch das Funkgerät und Fehmarn-Belt-Traffic meldet sich. Also so eine behördliche Stimme aus dem Nichts, die Sie davor warnt, ein militärisches Sperrgebiet an Steuerbord zu respektieren.
Da fühlt man sich völlig ausgeliefert.
Total. Und später am Abend bei der Nachtfahrt nach Burg Staaken, so ab 21 Uhr, wird es dann komplett absurd. Es ist stockfinster, der Nebel hängt super tief. Plötzlich taucht aus dem Nichts ein verrückter Einhandsegler auf, der sein Boot nur mit einer ganz kleinen Handtaschenlampe anleuchtet. Wie so ein Geist.
Lebensgefährlich.
Ja, absolut. Die Crew der Calamy Star muss sich jetzt völlig auf analoge Navigation verlassen. Konkret auf sogenannte Sektorenfeuer- und Richtfeuerlinien.
Lass uns das vielleicht kurz erklären, damit man die Tragweite überhaupt versteht.
Gerne.
Ein Sektorenfeuer ist ein Leuchtturm, der je nach Blickwinkel eine andere Farbe abstrahlt. Rot bedeutet meistens Gefahr, weiß ist das sichere Fahrwasser und grün bedeutet wieder Gefahr. Du navigierst also, indem du dich exakt in diesem weißen Lichtstrahl hältst.
Mhm.
Und eine Richtfeuerlinie besteht aus zwei hintereinander stehenden Leuchttürmen. Also einem Unterfeuer vorne und einem Oberfeuer hinten, das etwas höher steht. Wenn beide Lichter genau übereinander stehen, fährst du exakt auf der sicheren Linie.
Genau. Und hier kommt das massive Problem in dieser einen Nacht. Der Nebel verdeckt das Oberfeuer des Leuchtturms Flüge, das obere Licht fehlt komplett. Dadurch wird die räumliche, also die zweidimensionale Orientierung, massiv erschwert.
Weil der Fluchtpunkt im Raum fehlt.
Exakt. Du siehst nur ein Licht und weißt einfach nicht, in welchem Winkel du darauf zufährst. Und genau in diesem kritischen Moment, wo eigentlich jeder sofort nach dem rettenden GPS greifen würde, lässt der Skipper den Kartenplotter absichtlich ausgeschaltet.
Ja.
Moment mal. Da muss ich jetzt wirklich mal reingrätschen, weil mir das schon beim Lesen echt Bauchschmerzen bereitet hat.
Das kann ich mir vorstellen.
Ich meine, du hast eine Crew in Ausbildung. Du bist in einer nebligen, pechschwarzen Nacht, in einem Revier voller Sandbänke, militärischer Sperrgebiete und riesiger Frachter. Das wichtigste Orientierungslicht fehlt dir und er lässt absichtlich das digitale Rettungsseil, also den GPS-Plotter, aus. Ist das nicht grob fahrlässig?
Es wirkt so, ja.
Das klingt für mich nach so einem romantisch verklärten Festhalten an der Vergangenheit. So richtig nach dem Motto, wir harten Seeleute brauchen keine Computer.
Das ist ein extrem wichtiger Einwand von dir. Und genau diese Debatte wird in modernen Cockpits, also egal ob jetzt in der Luftfahrt oder auf See, permanent geführt. Aber ich versichere dir, es geht hierbei nicht um Nostalgie oder irgendeine toxische Seefahrerromantik,
sondern
es geht um ein knallhartes didaktisches Konzept zur Wiederherstellung der sogenannten Situational Awareness, also dem Situationsbewusstsein.
Erklär mir das. Warum in aller Welt ist es sich sicherer, das Gerät in so einer Situation auszuschalten?
Wenn wir uns zu sehr auf Bildschirme verlassen, also denk nochmal an den Automationsbias von vorhin.
Ja.
Dann schaltet unser Gehirn ab. Wir schauen nur noch auf das kleine leuchtende Rechteck und verlieren das Gespür für den dreidimensionalen Raum um uns herum. Indem der Skipper den Plotter ausschaltet, entzieht er der Crew diese bequeme, aber trügerische Sicherheit.
Er zwingt sie also hinzusehen?
Er zwingt sie, ihre Köpfe zu heben. Sie müssen in die dunkle, feuchte Nebelluft starren. Sie müssen ihre Augen wirklich anstrengen, um unbeleuchtete rote Tonnen schemenhaft im Dunkeln zu erkennen, bevor der Bug dagegen kracht. Sie müssen die Farbwechsel der Leuchttürme aktiv interpretieren und räumlich zuordnen.
Du meinst, er zwingt sie aus dieser passiven Konsumhaltung in die aktive Interaktion mit ihrer Umwelt.
Exakt. Das stärkt die fundamentale Problemlösungskompetenz. Wenn du immer nur dem blauen Strich auf dem Display folgst, baust du keine kognitiven Modelle der Realität in deinem Kopf auf.
Das stimmt wohl.
Wenn dann die Technik wirklich einmal ausfällt, sei es durch einen kompletten Stromausfall, einen Wasserschaden oder wie so oft einfach ein gestörtes GPS-Signal,
was ja durchaus passieren kann.
Absolut. Dann geraten diese Segler eben nicht in Panik. Sie haben trainiert, die Welt mit ihren eigenen Sinnen zu lesen. Sie sind resilient geworden. Und wenn wir das wieder auf dich und deinen Alltag übertragen?
Ja, gute Frage.
Wann hast du das letzte Mal eine komplexe Aufgabe gelöst, ohne dich sofort auf Google, eine Software oder ein Dashboard zu verlassen? Wann hast du das letzte Mal die roten Tonnen deines Projekts selbst im Dunkeln erspäht?
Das ist ein echt beängstigender, aber auch faszinierender Gedanke. Wir delegieren unsere Wahrnehmung komplett an Algorithmen. Wenn man diese Bildschirme ausschaltet, ist das quasi der erste Schritt, um die eigenen Sinne wieder aufzuwecken.
Ganz genau.
Aber das allein reicht ja nicht, um eine Prüfung zu bestehen oder in diesen extremen Situationen dann auch instinktiv richtig zu handeln. Dafür braucht man das sogenannte Muskelgedächtnis.
Ja.
Und das führt uns im Logbuch zu der Phase, die ab Montag beginnt und vom Skipper liebevoll, aber sehr treffend die Muckibude genannt wird.
Und der Name ist hier absolutes Programm. Ab Montag lesen wir von Tagen extremer physischer Erschöpfung. Wir haben Windstärke 5, die Segel müssen gerefft, also verkleinert werden, weil der Druck im Rigg sonst einfach zu groß wird.
Mhm.
Und dann heißt es üben, üben, üben. Unaufhörlich. Q-Wenden, das sogenannte Hamburger Manöver für den Fallmensch über Bord.
Ja.
Und immer wieder Anlegemanöver wie das Eindampfen in die Vor- und Achterspring, teilweise direkt an einem ganz engen Chartersteg.
Lass uns das mal kurz für die Vorstellungskraft greifbar machen. Eindampfen in die Springen bedeutet im Grunde, dass man das Boot mit Motorkraft gegen eine festgemachte Leine drückt, um es auf engstem Raum, also quasi auf dem sprichwörtlichen Teller, zu drehen.
Ohne die Boote links und rechts zu rammen.
Richtig. Ich kann mir richtig vorstellen, wie da die Muskeln brennen. An Deck fliegen die Kommandos, die dicken Schoten reißen an den Händen, das Boot kränkt, also neigt sich stark, Pausen gibt es da kaum.
Höchstens mal, wenn eine harte Schauerfront durchzieht für eine schnelle Currywurst im Hafen von Ort.
Oder ein hastiges Fischbrötchen. In dieser Phase notiert der Skipper einen Satz im Logbuch, der das ganze Ethos zusammenfasst. Er schreibt: Nur unter hohem Druck entstehen die besten Diamanten.
Und dieser Druck ist didaktisch ganz präzise dosiert. Er schürt sogar gezielt den Konkurrenzkampf unter den Crewmitgliedern, um diese Belastung der echten Prüfung zu simulieren. Als Georg, einer der Schüler, dem Druck kurzzeitig nachgibt, Nerven zeigt und Fehler macht,
was ja menschlich ist,
absolut, da lässt der Skipper ihn nicht fallen, sondern holt ihn psychologisch ganz geschickt wieder in die Spur. Das ist die Neurologie des Lernens unter Stress. Wenn wir etwas Neues lernen, passiert das im präfrontalen Kortex, also dem bewussten, langsamen Denkteil unseres Gehirns.
Okay.
Aber in einer Krise, also wenn zum Beispiel jemand über Bord geht, dann ist dieser Teil oft blockiert. Die Muckibude dient dazu, die Handlungsabläufe durch endlose Wiederholung in die Basalganglien zu verschieben.
Ah, okay.
Dahin, wo unser Muskelgedächtnis sitzt. Das Handeln muss reflexartig werden, völlig ohne Nachdenken.
Und hier wird es echt wirklich interessant. Besonders, wenn wir uns diese Dynamik zwischen Führungskraft und Team ansehen. Am Dienstag üben sie diese besagten Anlegemanöver.
Mhm.
Der Skipper bereitet alles vor, gibt dann die Verantwortung ab und lässt die Crew das Manöver ganz alleine fahren. Und was passiert?
Tja.
2/3 der Crew, also fast 70%, fahren völlig seltsame, falsche Manöver zusammen. Sie verbocken es quasi komplett.
Und wie reagiert der Skipper in dem Moment?
Das ist ja der Punkt. Er greift eben nicht schreiend ins Steuerrad. Er reißt das Ruder nicht an sich. Er lässt sie das Manöver zu Ende fahren und notiert im Logbuch, dass jeder das Recht hat, Fehler zu machen, um aus ihnen zu lernen.
Ja.
Und da muss ich dich als Experte jetzt echt was fragen. Denn das beißt sich massiv mit meinem eigenen Verständnis von Management. In der Theorie auf so einem Segelboot klingt das ja ganz toll.
Aber?
Aber im echten Leben, in einem modernen Unternehmen mit engen Budgets und harten Deadlines, Da kostet ein Fehler, bei dem das Projekt metaphorisch gegen die Kaimauer kracht, doch schnell Millionen. Ich kann doch als Chef nicht einfach zuschauen, wie mein Team das Projekt an die Wand fährt, nur wegen des Lerneffekts.
Mhm.
Da greife ich doch beim ersten Anzeichen von echten Problemen sofort ins Lenkrad, oder nicht?
Das ist ein sehr berechtigter Reflex, aber genau hier unterscheiden wir zwischen einem operationalen Fehler und einem pädagogischen Fehler. Der Skipper ist ein echter Meister darin, den Rahmen so zu setzen, dass Fehler lehrreich, aber eben nicht katastrophal sind.
Ah, verstehe.
Sie üben das Eindampfen am Steg unter kontrollierten Bedingungen. Wenn er sofort eingreift, beraubt er das Team der Erfahrung, die Konsequenzen des eigenen Handelns physisch zu spüren. Echtes, tiefgreifendes Lernen ist niemals ein passiver Konsum.
Das macht Sinn.
Wenn du im Büro immer sofort das Ruder übernimmst, dann züchtest du dir Mitarbeiter heran, die beim ersten Sturm passiv auf deine Anweisungen warten.
Das leuchtet absolut ein. Und diese harte Schule zeigt auf der Kalami Star ja auch messbar Wirkung. Die Crew wird von Tag zu Tag autonomer.
Definitiv.
Sie warten am Ende der Woche nicht mehr darauf, dass der Skipper ihnen das Wetter aus dem Internet vorliest. Sie fangen an, völlig selbstständig analoge Bodendruckkarten zu interpretieren.
Wahnsinn eigentlich, oder?
Ja. Sie erkennen sogenannte Konvergenzlagen, also Zonen, in denen Luftmassen zusammenströmen und plötzlich gefährliche Gewitterböen entstehen können. Komplett ohne Hilfe. Sie verknüpfen endlich die Theorie mit der rauen Praxis.
Und der Skipper belohnt diese Autonomie auf eine sehr smarte Weise. Nicht mit übertriebenen Lobeshymnen, sondern indem er Raum für Entspannung lässt.
Oh ja, die Geschichte mit dem Wal.
Genau. Als sie bei einem intensiven Manöver sind und plötzlich der bekannte Schweinswal Delle neben dem Boot auftaucht, da darf die Übung auch mal ruhen. Georg vergisst kurz alle Handgriffe und alle bewundern den Wal.
Schöner Moment.
Dieser Wechsel aus extremem Druck und dann solchen magischen Pausen zementiert das Gelernte. Er freut sich am Ende der Woche geradezu diebisch, als die Crew völlig selbstständig und butterweich rückwärts in die Box einparkt.
Der absolute und gleichzeitig auch kurioseste Höhepunkt dieser neu gewonnenen Autonomie zeigt sich dann ganz am Ende des Turns.
Mhm.
Sie sind auf dem Wasser, der Wind schläft völlig ein. Der Skipper beschließt also, wir nutzen die Zeit und kompensieren jetzt den Magnetkompass.
Das ist keine leichte Aufgabe.
Überhaupt nicht. Fürs Verständnis, ein Kompass auf einem Schiff wird durch Metall und Elektronik an Bord abgelenkt. Diese Abweichung nennt man Deviation. Man muss den Kompass also neu ausrichten, damit Nord auch wirklich wieder Nord ist.
Und das Ding auf dem Boot ist völlig verstellt.
Genau. Die Crew holt hochmotiviert die offizielle Bedienungsanleitung heraus, liest sie sich durch und stellt fest, die Anleitung ist absoluter Müll.
Sie hilft ihnen überhaupt nicht weiter.
Null. Die Theorie des Herstellers versagt in der Praxis komplett.
Das ist ein Moment, den wahrscheinlich jeder kennt, der schon mal versucht hat, einen WLAN-Router nach so einem Handbuch zu reparieren.
Ja, exakt. Und was machen sie? Sie werfen die Anleitung einfach weg, sie bauen das Gehäuse ab. Georg, der Tage zuvor noch an seinen eigenen Nerven gezweifelt hat, sucht das Gerät ab und findet ganz tief unten, völlig versteckt, winzige Kompensatoren.
Also so kleine Stellschrauben für die Nord-, Süd- und Ost-West-Ausrichtung.
Richtig. Und dann fangen sie an, das Problem durch ein reines empirisches Versuch- und Irrtumsverfahren zu lösen.
Ganz analog.
Ja, sie peilen über einen festen Punkt an Land, den sogenannten Deviationsdalben, auf den Leuchtturm Flöge. Sie fahren einen Kurs, schauen auf die Abweichung des Kompasses, drehen vorsichtig an der winzigen Schraube, fahren dann den Gegenkurs, prüfen wieder, drehen wieder.
Schritt für Schritt.
Schritt für Schritt, völlig manuell, kalibrieren Sie Ihr wichtigstes Navigationsinstrument neu.
Und das, wenn wir das große Ganze mal betrachten, ist die ultimative Metapher für diesen gesamten Turn und für das Lernen an sich.
Mhm.
Wenn die digitale Welt schweigt, wenn der perfekte Plan an der Realität zerschellt und wenn die Theorie des Handbuchs versagt, dann musst du in der Lage sein, die grundlegenden Schrauben des Systems selbst zu finden und von Hand nachzujustieren.
Also, was bedeutet das alles für uns? Wir haben auf diesem Turn gesehen, wie minutiöse Pläne an banalen dänischen Sandbänken scheitern, weil wir Bildschirmen mehr vertrauen als unseren eigenen Augen.
Ja.
Wir haben gelernt, dass man manchmal im dichtesten Nebel ganz bewusst das digitale Navigationsgerät ausschalten muss, um die eigenen Sinne wieder zu schärfen und echte Situational Awareness aufzubauen.
Absolut wichtig.
Wir haben die schmerzhafte Muckibude durchlitten und verstanden, dass Muskelgedächtnis und Resilienz nur entstehen, wenn man Teams auch mal kontrolliert Fehler machen lässt.
Und Spoiler-Alarm für das Ende des Logbooks, diese Methode funktioniert tatsächlich.
Ja, sie haben am Ende alle die Prüfung bestanden, oder?
Genau.
Alle. Der Skipper hat seine 99%-Quote gehalten.
Und genau deshalb möchte ich dir, der uns gerade zuhört, noch einen letzten entscheidenden Gedanken mitgeben. Einen Gedanken, der weit über dänische Häfen und Segelmanöver hinausgeht.
Da bin ich gespannt.
Erinnere dich an genau diesen Magnetkompass vom Ende der Reise. Die Crew auf der Calamy Star musste ihn manuell, kleine Schraube für kleine Schraube, kalibrieren.
Mhm.
Sie mussten das tun, weil die graue Theorie der Anleitung in der Praxis einfach nicht funktionierte. Sie mussten ihren Kompass an der harten, echten Peilung der Realität ausrichten. Ein sehr starkes Bild für den Alltag.
Frag dich einmal selbst, wenn du heute auf dein Leben, deine Karriere oder deine Projekte blickst, welchem inneren Kompass folgst du gerade blind?
Guter Punkt.
Ist es eine feste Karriereregel, die dir vor Jahren mal jemand eingetrichtert hat? Ist es ein Ratschlag, ein vermeintlich perfekter agiler Projektplan oder eine feste Annahme darüber, wie die Welt in deiner Branche zu funktionieren hat? Ein Kompass, dem du blind vertraust, der aber durch all das metaphorische Metall um dich herum vielleicht schon lange um 30 Grad falsch liegt?
Das ist die entscheidende Frage.
Und die wichtigste Frage, die du dir heute stellen solltest: Wann hast du eigentlich das letzte Mal angehalten, das nutzlose Handbuch weggeworfen und diesen inneren Kompass gegen die harte, ungeschönte Realität deiner eigenen aktuellen Erfahrungen neu kalibriert? Nimm dir die Zeit, such die kleinen Stellschrauben und dreh sie, bis dein Kurs wieder stimmt. Danke, dass du uns heute auf diese intensive Analyse begleitet hast. Bis zum nächsten Mal.